Gut, dann wechsle ich wieder mal in das gute alte Hochdeutsch. Die Maria, der Mut der Maria, was ich ja angekündigt habe im Chat. Was können wir lernen, was sie für einen Mut hatte, ihre Hindernisse zu überwinden? Mir ist auch aufgefallen, dass ich Maria, nur Maria, noch nie gepredigt habe. Ich habe sehr viele Weihnachtspredigten gehalten, ich habe sehr viel über Maria und Josef gepredigt, aber nur über Maria, nur allein über sie, das ist mir aufgefallen, wüsste ich nicht, dass ich das jemals schon getan hätte. Ich habe dann überlegt, wieso das so ist. Und mir kam der Gedanke, vielleicht haben wir manchmal zu Maria ein ambivalentes Verhältnis. Aus dieser Region, wo ich komme, aus dem Tessin, aus dem angrenzenden Norditalien, ist die Marienverehrung sehr stark. An jeder Krippe, an jedem kleinen Kapelle ist die Maria allgegenwärtig und sticht dann gefühlt sogar Jesus aus. Das ist natürlich nicht so gedacht, aus meiner Sicht natürlich, aus theologischer Sicht, aus meiner Sicht. Aber man kann dazu kommen, dass man auch als Freikirche sagt, ja, das ist mir too much, ich will das nicht. Und man dreht es dann ins andere Extrem. Man sagt, die Maria ist eine ganz normale Person, wie du und ich. Und einerseits stimmt das natürlich, jeder Mensch ist einzigartig und niemand steht über jemand anderem. Und dennoch werden wir sehen und lesen wir aus der Bibel, dass Maria eine einzigartige Persönlichkeit ist, dass wir sehr viel von ihr lernen können. Nichts, was Anbetung passiert, weil Menschanbetung aus meiner Sicht einfach auch verkehrt ist. Aber dass wir sehen, was Maria, was das für ein Charakter ist, was für ein faszinierender, was ein bemerkenswerter Charakter ist. Und das hat mich neu wieder, ganz, ganz neu wieder fasziniert, diese starke Glaubensperson Maria auf der Spur zu gehen. Der Timothy Keller ist ein New Yorker Prediger und Autor. Er hat über Maria eine spannende Kurzpredigt gehalten, an die ich mich orientiert habe. Und er hat über Maria ein sehr spannendes Zitat verfasst. Er hat geschrieben, Maria war ein Niemand, der größer wurde als irgendjemand sonst. Einfach weil Gott sie besuchte und sie die demütigste Antwort gab, die man sich vorstellen kann. Sie dachte nach, sie zweifelte, sie überließ sich Gott und sie suchte Gemeinschaft. Und diese vier Punkte, diese vier Reaktionen von Maria, diese werde ich vorstellen, weil das der Schlüssel ist, wie Maria mit ihrer Herausforderung umging. Also sie dachte über ihre Berufung nach, sie zweifelte auch an ihrer Berufung, sie überließ sich aber Gott ganz damit und sie suchte aktiv christliche Gemeinschaft. Und ich glaube, dass in diesen vier Schlüsseln sehr viel steckt, dass wir auch lernen können, immer besser unsere Kämpfe, unsere Herausforderungen siegreich zu gestalten. Genau zum ersten Punkt, dass Maria dachte intensiv nach. Lese ich zuerst auch den Text, das ist alles im Lukas Kapitel 1. Ich beginne mit Vers 26 bis 29. Die Großcousine Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Dort sollte er eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch unberührt mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt, genau. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. Noch hinsichtlich Großcousine, so die Verwandtschaftsgrade und wie sie im Verhältnis stehen, ich habe da immer einen riesen Puff. Ich muss dann immer meine Frau fragen, sie kann das sehr gut auseinander dividieren, dass immer die Ergänzung, wie wichtig die Ergänzung ist, oder? Aber gehen wir zurück, also die Maria bekommt Besuch vom Engel und logischerweise erschreckt sie, fragt sich, was das soll. Das Problem ist, dass unsere Besetzungen dies nicht treffend wiedergeben. Das Wort, das im Originaltext, also im Griechischen steht, ist de logistico. De logistico. Und nur schon, wenn man das Wort sieht, denkt man schon, was es hinausläuft. Es geht nicht um ein Logistikunternehmen, sondern es geht um das logisch Denken. Und das De Logistico ist intensiv, aber auch logisch über etwas nachdenken. Und ich finde das darum auch schön, weil es immer wieder ein Fokus ist, dass der Glaube und der Verstand sich nicht beißen, dass das eine das andere nicht ausschließt, dass man das eben genau beisammenbringt. Eben der Timothy Keller, dieser Pastor, das ist ein sehr intellektueller Typ, hat auch ein, ich weiß nicht, was ein Studium das hat, das weiß, also Theologie sicher, das weiß ich, aber hat einen sehr hohen Rang auch in diesem Studium, hat, glaube ich, noch weitere Fächer auch studiert. Das ist ein sehr intellektueller Mann und ich finde das sehr spannend, wie er auch immer wieder die Verstandespunkte vermischt und mischt mit anderen Punkten. Also der Verstand schließt den Glauben nicht aus, im Gegenteil, es befruchtet sich gegenseitig. Weil er schreibt dann auch, wir gehen oft davon aus, dass zu Zeiten von Jesus oder vielleicht auch unsere Urahnen waren alle ziemlich abergläubisch. Sie waren abergläubig und sie hatten viel weniger wie heute, so dass sie den Verstand nutzen, dass sie logisch überlegten und so. Man geht davon aus, vielleicht denkst du nicht so, aber ich höre das immer wieder, ja damals, da waren die Leute noch mit weniger zufrieden und da kam Jesus, sagt ein paar gute Worte und die Leute waren fasziniert und so. Heute hätte es viel schwieriger, das Publikum zu erreichen. Und ich finde das auch schwierig, ich gebe da Keller recht. Wer gibt uns sonst Recht zu urteilen über diese Leute? Waren diese Leute wirklich so viel abergläubiger, sorry, als wir von ausgehen? Ich bin nicht sicher. Wenn wir weiter in die Bibel schauen, dass wie viel Logik dahinter ist, wie viel Unverständnis über große Punkte da ist, zeigt uns ein anderes Bild. Für eine Jüdin wie Maria ist nur schon beispielsweise, dass Gott Mensch wird, unvorstellbar. Wir kennen das, wir sind vielleicht so erzogen worden oder sind im Laufe unseres Lebens so zum Glauben gekommen. Für uns ist klar, Jesus Christus, Sohn Gottes, Sohn des Höchsten, alles klar. Aber für einen Juden zu damaliger Zeit, dass Gott Mensch wird, dass Gott da über allem thront, dass dieser sich hinreißen lassen konnte, Mensch zu werden, auf gleicher Stufe ist wie ein Mensch, ist völlig unvorstellbar. Das ist ein völlig neuer Gedanke, der nicht zu fassen ist und der herausfordert. Und wenn Maria also von diesem Engel die Weisung bekommt, du bist auserwählt worden, den Messias, den Sohn Gottes zu gebären, ist es einfach sehr starker Tobak, dass man überlegt, hey, aber was bedeutet das? Das ist doch gar nicht möglich. Wie kann Gott Mensch sein? Das ist nicht möglich. Und nicht einfach nur leichtgläubig, ja, okidoki, dann mach nur, kein Problem. Sondern, nee, das geht nicht zusammen. Das gab es noch nie. Sehr ähnliches De Logistico sehen wir. Jesus erwähnt ja immer wieder die Auferstehung. Mehrfach in den Evangelien. Und ich nehme an, die Jünger haben immer wieder genickt, aber dennoch nicht verstanden. Kennst du das, du nickst, dann verstehst du es dennoch nicht, oder? Und auf alle Fälle, als dann Jesus auferstanden ist, hat ihn ja niemand erkannt. Weder Maria Magdalena am Grab, weder die Emmaus-Jünger, die mit ihm vom Emmaus nach Jerusalem liefen. Also sie waren derart in ihrem Schmerz und in ihrer Hoffnungslosigkeit verloren. Es hat ja niemand eine Perspektive, oder wir wissen nichts, es steht ja nichts in der Bibel, oder? Dass niemand eine Perspektive hatte. Moment mal, in unserer ganzen Trauer, in unserem ganzen Leid, hat er nicht irgendwas gesagt, er steht dann auf dem dritten Tag, es ist schon drei Tage, ja, jetzt kommt ja der Tag und so. Da waren alle niedergeschlagen. Wieso? Weil für sie unvorstellbar war, dass ein Mensch wieder aufstehen würde. Und das ist schon auch interessant, wenn die Leute dann sagen, ja, die Leute waren auch sehr dankbar, sie haben einfach da den Jesus und den anderen aus den Händen gefressen, logisch, sie waren froh und alles. Nein, sie rechneten kein bisschen damit. Ihr Verstand sagt jetzt, es ist nicht möglich, das gibt es nicht. Und da sehen wir, Maria, sie ist nicht einfach gleichgläubig und sagt, ja okay, wenn das so ist, sondern sie überlegt, sie versteht es mit Verstand und merkt, hey, okay, kann sein, aber das ist etwas ganz Neues, etwas ganz Großes, aber ich bin bereit dafür. Und das ist auch schön, auch genau wenn ich an Paulus denke, auch er schreibt in seinen vielen Briefen, die er geschrieben hat, immer wieder auch, man soll die Kosten überschlagen, man soll das auch immer wieder prüfen, man soll nicht einfach alles leichtgläubig aufnehmen, man soll natürlich auch bereit sein, den Schritt zu machen, werden wir nachher noch mehr hören, aber wir sollen die Kosten überschlagen. Wir sollen unseren Verstand brauchen, der ist uns geschenkt, auch von Gott. Dann der zweite Punkt, Maria erwähnt ihre Zweifel. Ich lese weiter, Vers 30 bis 34. Hab keine Angst, Maria, redet der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden, einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben. Und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Wie soll das geschehen? Fragte Maria den Engel. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Und ja, völlig logisch, oder? Sie soll das Kind gebären, sie soll den Sohn Gottes gebären. Als Jungfrau noch schwierig, oder? Und völlig naheliegend erwähnt sie nachvollziehbar ihre Bedenken, ihre Fragen, ihre Zweifel. Genau, finde ich auch sehr sympathisch. Aber es ist auch schön. Ich meine, so ein Engel ist wirklich eine sehr eindrückliche Erfahrung, eine sehr einschüchternde Erfahrung. Immer wieder, wenn wir hören, dass die Engel mit der Auftauchen der Bibel erschrecken die Leute. Aber für mich auch verständlich, oder? Und Maria aber, sie getraut sich nicht einfach, ai ai, Captain, es ist ein Engel, es ist krass, und dann muss es ja einfach so sein, gut ist, sondern sie sagt, hey, wie soll das gehen? Das geht doch irgendwie nicht. Eben, ich bin Jungfrau und wer bin ich schon? Ich bin nicht das Besondere, das du jetzt in mir siehst. Sie erwähnt ihre Zweifel. Wie wichtig ist das, diese Fragen, diese Zweifel auch wirklich hineinzubringen? Und wie schön das auch ist, dass Gott ihm genau diese Maria auserwählt hatte, ein junges, armes, verlobtes Mädchen. Und auch hier könnte man ganze Bücher finden, haben Leute auch gemacht. Was ich einfach eindrücklich finde, ist, um das komprimieren, die damalige Zeit, die ganze Jüdische, ist so patriarchisch, ist so auf Ehre, auf Schande zu vermeiden bezogen. Das sehen wir nur schon beispielsweise an der Hochzeit von Kana. Dass der Wein ausgehen ist nicht einfach nur, der Wein geht aus, oh, Party ist vorbei, oder? Sondern der Wein geht aus, etwas, dass man einen Stempel, den man über Jahrzehnte hat, an dieser Hochzeit der Wein ausgegangen, das ist eine Schande, die man nicht mehr wirklich tilgen kann. Also in dieser Kultur der Ehre, in dieser patriarchischen Kultur, wählt Gott nicht eine sogenannte Bilderbuchfrau, wenn ich das so in Anführungszeichen setzen kann, seine Frau, die eine bekannte Frau, die man so erwarten würde, eine Frau aus Jerusalem, vornehm, reich, aus reichem, aus gutem Namen, aus gutem Haus, alles wunderbar. Er nimmt eine junge, unbekannte, unbedeutende für die Welt Frau, die auch schon verlobt ist. Also nicht einfach eine Frau, die sagt, ja, ich wäre jetzt gerade ready für seine große Aufgabe, wie jetzt etwas da, sondern er nimmt eine verlobte Frau und löst damit auch eine gewisse Kettenreaktion heraus, weil der Josef muss ja mitmachen. Ist ja nicht so, dass es einfach so ein freies Feld ist und so und alles, sondern es hat ja auch eine Neben, also Nebenperson, eben nicht, sondern eine Hauptperson, die auch einverstanden sein muss, so für dieses Kind auch Verantwortung zu übernehmen. Über Josef übrigens werde ich in 2 Wochen dann predigen, in Luzern, an der großen gemeinsamen Celebration, dass ich beide natürlich habe, oder? Auf alle Fälle, dass Gott macht das anders, Gott löst das anders. Und ich habe das ja, glaube ich, auch schon vor ein paar Wochen da erwähnt gehabt, wie Gott einfach unkonventionell ist. Wie Gott auch das immer wieder anders löst. Dass Gott für die Befreiung vom Volk Israel wählt er nicht irgendeinen Juden, der hoch angesehen ist unter dem Volk damals, sondern nimmt einen Mose, einen, der 40 Jahre im ägyptischen Königshof war. Oder auch eben einen Paulus, der zuerst Christen sogar verfolgt hatte, aber nachher der Begründer der großen Missionswellen war. Also Gott macht das anders. Gott ist nicht zu durchschauen. Er macht das auf seine Weise und er macht das so viel größer und weiter, als wir uns vorstellen können. Und darum glaube ich auch, und vor allem auch darum, hält Gott Marias wie auch deine Zweifel mehr als aus. Und er freut sich, wenn wir sie äußern. Er freut sich, wenn wir unsere Fragen äußern. Er freut sich, wenn sich unsere Bedenken äußern. Was wir auch an den Psalmen sehen, wenn David und viele andere ihre Zweifel sehr stark und teilweise mit markigen Worten äußern, Gott hält das aus. Was immer für du Fragen hast, was immer du für Bedenken, für Ängste, Früste hast, rund um den Glauben, auch rund um diese Zeit, um diese Welt, äußere sie Gott. Äußere in deinem Umfeld, das für dich gebetet, das für dich, dass du getragen wirst. Aber äußere sie Gott, Gott hält sie aus. Weil Gott ist so viel größer. Wir hatten, ich weiß nicht, wer letzte Woche den Livestream gesehen hat, dort hatte ein junges Paar, das ein Kind verloren hatte, 10 Minuten lang erklärt, wie sie damit umgegangen war. Also sie hatte ein Baby im Bauch, das hat eine verkürzte Nabelschnur. Medizinisch war die Chance gleich null und dass schon von Abtreibung und alles die Rede war, aber sie sagte, nein, ich will bis zuletzt die kleine Chance nehmen, dass Gott etwas bewirken machen kann. Leider hat sich das nicht erfüllt, das Baby starb dann. Und sie hatten dann den Prozess dann in der Gemeinde geteilt mit diesem 10-minütigen Clip. Und ich fand das aus zwei Sachen sehr stark. Erstmal war es sehr stark, dass sie das erzählt hat und wie offen sie das erzählt hat. Dass sie von ihrer Täuschung erzählt, dass sie, obwohl sie wusste, dass es medizinisch gleich null ist, dass sie gehofft, gebetet hatte und dass die ganze Gemeinde mitgebetet hatte. Und gehofft hatte und im Gebet versammelt war, dass Gott dieses Wunder eben doch machen könnte. Und dennoch auch eine Freude ausstand, dass sie weiß, sie wird ihren Sohn eines Tages sehen. Sie wird eines Tages vor ihm stehen und sie wird ihn in die Arme schließen können. Und in dieser ganzen Zeit, dieser ganzen Schwangerschaft, hatte sie auch, beide verantwortlich in der Gemeinde in Luzern, haben sie geleitet und geprägt, ermutigt, als wäre nichts so gesehen, oder? Sie haben auch gesagt, was immer auch ist, was immer auch für eine Spannung in diesem Bauch ist, wir dienen, wir ermutigen, wir sind da für die Leute. Und ich fand es so eindrücklich zu sehen, wie sie mit all diesem Kämpfen, mit diesen Spannungen, die sie hatten, umgegangen sind. Und das Zweite, das Kleinere, was ich sehr stark fand, ist, dass man da wirklich das mitten in den Gottesdienst integriert hat. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn dann 10 Minuten so ein Clip kommt, ist das, die ganze Atmosphäre ändert sich logischerweise. Und das ist auch gut. Wieso ist das gut? Es ist gut, dass solche Geschichten auch erzählt werden. Es ist gut, dass solche Sachen auch nicht irgendwie so, dass am Sonntag nur so die Sieger erwähnt werden. Es nervt, wenn der Pastor immer nur das erzählt, was gut gelaufen ist. Also, das Leben hat so viele Herausforderungen. Es hat manchmal Sachen, die anders laufen. Und es ist gut, dass es gezeigt wird. Es ist gut, dass es transparent gemacht wird. Und ich fand das ein starker Akt, ein reifer Akt auch, das so prominent in den Morgen zu setzen, zu sagen, hey, das ist leider nicht aufgegangen, trotz allen Gebeten, aber dennoch ist die Zuversicht da und ist die Freude da, dass eines Tages dieser Junge in den Arm genommen wird und ist dennoch, was sie Zeugnis sein konnten, für all diese Arbeitskolleginnen von diesem Paar, ist so stark. Sie haben so viele starke Zeugnisse bekommen, dass sie trotz dem Schicksalsschlag noch so viel Mut und Zuversicht ausstrahlen, das sei eindrücklich. Und das kann nur Gott, das kann nur der Heilige Geist bewirken. In diesem ganzen Tumult, in dieser ganzen Spannung, in diesem ganzen Zerriss, den man auch hat, dass man dennoch weiß, hey, Gott hält das aus, Gott hält mich. Und auch dieser Schicksalsschlag ist nicht das Ende vom Latein. Wir gehen weiter und er tröstet und ermutigt mich. Finde ich sehr stark. Der dritte Punkt ist, Maria überlässt sich Gott. Timothy Keller sagt dazu ein spannendes Zitat: Wenn es darum geht, Jesus nachzufolgen, ist das Schwerste, was wir ihm geben können, das Nachgeben. Genau, was ist das Schwierigste, was wir geben können? Das Nachgeben. Also sich ihm ganz überlassen. Bleiben wir im Lukas, Vers 38. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie es du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Genau, was da fehlt, ist, dass dann der Engel sagt, für Gott ist nichts unmöglich. Also auch wenn du Jungfrau bist, wirst du ein Kind empfangen. Und darauf muss ja Maria antworten. Und sie antwortet, dass sie sagt, ich habe es logisch überlegt. Ich habe auch meine Zweifel geäußert, meine Bedenken geäußert. Aber entweder bleibe ich jetzt da stehen oder ich mache einen Schritt darauf zu. und sagt, ich bin ready, was immer auch kommt. Und schlussendlich bleibt es, muss es immer weitergehen, müssen wir immer bei all unseren Fragen, bei all unserer Transparenz, bei all unseren Bedenken, die wir äußern sollen und können, wir müssen einen Schritt gehen. Und klar, es gibt viele kleine Sachen, die wir machen können. Wir wissen es nicht recht. Und ja, machen wir mal und schauen wir, was geht, oder? Aber wie das junge Paar von Luzern, früher oder später muss man einen Schritt machen und sagen, hey, okay, ich spreche da Frieden aus. Ich lebe diesen Frieden, auch wenn es ans gekommen ist, Tag für Tag. Und das ist ja nicht einfach, die Emotionen kommen immer wieder zurück. Aber ich spreche das immer wieder aus. Ich spreche den Frieden immer wieder aus. Ich spreche die Zuversicht immer wieder aus, dass ich immer wieder Tag für Tag dennoch ein Salz und Licht sein kann, so wie sie es auch waren und so wie ich sie immer noch wahrnehme. Das Problem ist ja, dass wir die Geschichte kennen. Wir wissen ja, dass Gott alles führt. Wir wissen ja, wie sehr, dass Marie dann von Freude überfüllt ist, dass der Sohn geboren wird und dass sie stolz auf ihren Sohn ist und die enge Bande, die sie mit ihrem Sohn hat. Aber Maria konnte ja nicht darauf zurückgreifen. Sie konnte nicht sehen, ja Gott, gib mir mal ein Drehbuch, dann sehe ich, dass alles gut läuft. Sie hatte keine Ahnung. Aber sie macht es einfach. Sie macht den Schritt einfach. Und mich fasziniert, dass bei allen Bibelpersonen, sie wissen nicht, auf was es hinausläuft und sie gehen den Schritt einfach. Mit all ihren Zweifeln. Mit all ihren Verstand, den sie nicht immer einordnen können. Und das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert und auch anstachelt. Auch ich will meine Schritte machen. Und meine Schritte sind im Vergleich zu einer Maria oder einem Abraham oder Mose und so, also so viel kleiner. Und dennoch habe ich das Gefühl, dass Gott so viel von mir erwartet und verlangt. Aber das Einzige, was ich machen soll, ist, ich soll meinen Verstand gebrauchen, ich darf meine Zweifel und Bedenken jederzeit äußern, aber früher oder später muss ich irgendwann mal einen Schritt machen und sagen, Gott, ich gehe jetzt auf dieses Wasser hinaus. Ich weiß nicht, ob es mich trägt, aber ich weiß, dass du ein guter Gott bist, dass du gute Pläne hast, auch wenn es manchmal anders kommt, auch wenn es manchmal Schicksalsschläge gibt, die wir nicht einordnen können auf dieser Welt. Ich gehe den Schritt, ich mache den Schritt, so wie Maria das machte. Das ist sehr bewundernswert. Und ich möchte dich auch herausfordern in dieser Adventszeit, wo dass du merkst, dass du einen Schritt machen kannst in deinem Leben. Mag er noch so klein sein, mag er auch groß sein. Wäge deine Bedenken ab, erzähl sie Gott. Gebrauche deinen Verstand, aber schlussendlich mache den Schritt. Lass dich nicht zurückhalten, immer wieder von den Bedenken oder den Zweifeln zu sagen, das ist mir zu wenig stichhaltig. Mache einen Schritt. Und so wie die Maria das gemacht hatte und viele andere Personen auch. Und der letzte Punkt ist, Maria suchte aktiv christliche Gemeinschaft. Vers 39. Bald danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Judäa und eilte so schnell wie möglich in die Stadt, in der Elisabeth und ihr Mann Zacharias wohnten. Das Schöne ist, dass Maria da keinen Alleingang machen musste. Sie hatte erstens mal Josef, der am selben Strick zog, aber sie hatte auch ihre Cousine, ihre Großcousine Elisabeth, zu der sie gehen konnte und zu der sie das Ganze teilen konnte. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, sehr oft, wenn du eine große Entscheidung machst, wenn du einen Schritt ins Blaue machst, dann hat das ja immer sehr viel Nachbearbeitung. In diesem Moment vielleicht sagst du, mal, diesen Schritt mache ich, da bin ich dabei. Und du denkst, wow, jetzt geht alles ab, jetzt geht's los und alles. Und du gehst nach Hause und denkst, oh, habe ich mir nicht so viel zugemutet. Aber eigentlich, das ist ja schon nicht viel gut auch, aber wenn ich jetzt einen Schritt gemacht habe. Oder vielleicht kommen die Emotionen hoch und du denkst, wie kann ich das auch handeln? Aber dass du immer wieder aussprichst, doch, ich weiß, ich halte mich an die Zuversicht, ich halte mich am Trost Gottes fest. Und für das ist es so wertvoll, dass wir einander haben. Man kann ja heutzutage sehr viel auch alleine machen. In dieser digitalen Zeit, du kannst lehrmäßig dich auch ohne Gemeinschaft über Wasser halten. Sehr gut sogar eigentlich. Man kann so viele gute Podcasts, so viele gute Bücher, so viele gute Predigten, man kann so viel ausgewogene, gute Sachen hören und aufnehmen, dass man da gut wachsen kann, gut reifen kann, auch als Christ. Und dennoch ist es auch im Jahr 21 noch so schade und verkehrt, diese Gemeinschaft ganz zu missen. weil das Leben als Christ nicht nur einfach Lehre ist und Lehre zu lernen und umzusetzen, sondern ganz bewusst Gemeinschaft auch ist. Ganz bewusst Gemeinschaft ist, wo man sich tröstet und ermutigt, wo man sich auch fordert und auch ermahnt, in Liebe natürlich. Es ist ein Spiegel. Und manchmal wünschte ich, der Spiegel wäre nicht immer so klar, aber eigentlich, wenn ich mir das überlege, stimmt es fast immer und ich froh bin, dass ich überhaupt gespiegelt werde. Dass ich Leute um mich habe, die mich so sehr lieben, dass sie möchten auch, dass ich an einem Punkt weiterkomme. Die mich so sehr lieben, dass sie möchten auch und wissen möchten, wieso ich das dies und so oder anders mache. Und dass es ein wertvoller Punkt ist. Und das ist etwas, was Maria begriffen hatte. Sie wusste, ich kann jetzt einfach allein Freude haben und mich an dem halten, was der Engel gesagt hatte. Aber sie wusste, ich will Josef, ich will Elisabeth, ich will Zacharias, ich will diese Leute bei mir haben. Ich möchte mit ihr allen teilen, alles, was gegangen ist. Und ich glaube auch, dass Elisabeth wie eine Mentorin war für Maria. Erstens mal war sie auch schwanger. Und sie hatte auch ein geweihtes Kind im Bauch. Sie hatte Johannes, den Täufer. Und das ist ja schon spannend. Ich glaube, dass da Maria und Elisabeth sehr stark über diese beiden Berufungen sich ausgetauscht hatten und dass Elisabeth Gold wert war. Einfach die Maria, wenn sie vielleicht auch Zweifel wieder hatte, bedenken, dass der Schritt zu groß ist, den sie gemacht hatte, dass sie sagt, hey, ich bin im selben Boot, wir schaffen das gemeinsam. Ich weiß nicht, ob sie sich ermutigt haben, aber es liegt ein bisschen auf der Hand, oder? Wir schaffen das. Hey, dir ist eine so große Aufgabe gegeben worden, aber ich bin auch da und du schaffst das. Und eine Schwangerschaft, es ist schon krass, aber das schaffst auch du und so. Ich weiß nicht, oder? Sie war schon im sechsten Monat, hatte schon vielleicht die eine oder andere Kotzen hinter sich, keine Ahnung, schreibt die Bibel nicht, ist auch nicht wichtig, auf alle Fälle, es ist sehr wertvoll, dass Maria da ganz bewusst Gemeinschaft hatte und dass es etwas ist natürlich, dass ich auch ganz bewusst suche und schätze, nicht nur seit ich Pastor bin, schon bevor ich Pastor war, einfach Besucher, natürlich freue ich mich, wenn die Leute aktiv kommen und Gemeinschaft pflegen, aber einfach, weil es etwas ist, was noch ein so guter Podcast, ein Buch nicht ganz aufwiegen kann. Beides ist wichtig und beides ergänzt sich gut. Die Folge dann davon auch von dieser starken Zeit bei Elisabeth ist auch das Lied, das Magnifikat, das Psalmlied, das Maria dann auch im Lukas Kapitel 2 dann auch äußert. Eine sehr starke Zusammenfassung von den Prophetien aus dem Alten Testament, in Verbindung mit dem Bauch, mit dem Baby im Bauch, mit Jesus. Und das ist ja auch eine schöne Frucht davon, dass wenn man so gemeinschaftlich unterwegs ist, auf Gott versucht zu hören und den Schritt zu machen, dass man das auch wieder weitergeben kann und dass man für die Nachwelt auch etwas hinterlassen kann, wie eben dieses Magnifikat. Genau, das ist eine Zusammenfassung, so ein bisschen eine Weihnachtsverfassung von Maria. Ich fand es spannend, weil ich selber lange Zeit eben aus meiner katholischen Prägung auch immer wieder ein diffuses Bild von Maria hatte und das Gefühl hatte, und man neigt dazu, manchmal Maria ein bisschen zu sehr auf die Seite zu stellen. Es ist eine bemerkenswerte Frau, wo ich auch sehr viel von ihr lernen kann. Und ich möchte auch beten, dass wir auch in diesen vier Punkten einfach auch Gottes Willen erkennen können und umsetzen können. Himmlischer Vater, vielen Dank einfach für das Vorbild von Maria. Eine Person wie du und ich, einfach wie wir alle. Aber sie konnte umsetzen. Danke auch für das Bild, dass sie ihren Verstand gebrauchen konnte. Danke für den Verstand, den du uns geschenkt hast, den wir gebrauchen sollen. Danke auch, dass du ein Gott bist, der unsere Zweifel aushält. In der ganzen Bibel, all diese Glaubenshelden, auch sie äußern Zweifel und fragen sich, haben teils große Bedenken. Und du schickst sie nicht einfach weg und sagst, okay, suche nach einem neuen. Du hältst diese Zweifel aus. Aber danke, Vater, dass wir unsere Bedenken und Zweifel äußern können, dass wir früher oder später vor dem Punkt stehen, wo wir einen Schritt machen können, machen sollen. Und da bitte ich für mich, aber für jeden Einzelnen von uns, dass du uns aufzeigst, wo wir Schritte machen sollen. Dass du uns aufzeigst, wo in unserem Leben, in unserem Alltag wir aktiv noch etwas lernen und umsetzen können und dass wir auch den Mut haben, vielleicht ins Blaue hinaus einen Schritt zu machen, so wie das Maria machte und so wie das viele andere in der Bibel auch machten. Und ich bitte dich, dass du unsere Gemeinde und Gemeinschaft auch segnest. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander als Ergänzung, wir brauchen einander als Ermutigung und als Herausforderung auch. Und so bitte ich dich auch, dass wir immer wieder die Gemeinschaft suchen, wenn wir sie brauchen. Dass wir immer wieder einander stärken, einander ermutigen, einander fordern, so dass wir wirklich einfach gestärkt in unserem Alltag leben können. Danke, dass du jede Person segnest. Amen.